Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, 2026 wird für die Gastronomie teurer. Und mit dieser Aussage möchte ich keine Ängste schüren, auf keinen Fall. Dafür bin ich nicht der Typ und so kennt ihr mich auch nicht. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen und das möchte ich mit dem heutigen Interview und mit meinem heutigen Interviewgast. Denn 2026 wird die Zahl der Pflichtkontrollen verzehnfacht. Und viele Betriebe sind darauf einfach noch nicht vorbereitet und das kann richtig ins Geld gehen. Ja, mein heutiger Gast kennt diesen Druck aus nächster Nähe und hat bereits 2018 dafür eine Lösung geschaffen, dazu aber gleich mehr. Und mein heutiger Interviewgast, Amir Abbas Pur-Irani, ist ein erfahrener Unternehmer, denn seit er 19 ist, gründet er Unternehmen. Vom Personalberatungs-Startup über weitere Projekte bis hin zu seinem bisher größten Projekt Potabo. 2018 gegründet, ist seine Antwort auf ein Problem, das er schon früh erkannt hat. Und Amir ist Gründer und Geschäftsführer von Potabo, einer Komplettlösung für Arbeitsschutz, Hygiene und E-Learning in der Gastronomie. Sein Ziel? Gastronomen von lästigen Pflichten entlasten und ihnen Sicherheit und Freiraum zurückgeben. Denn, wie er sagt, es geht darum, von der Ohnmacht zur Eigenmacht zu gelangen, vom Suchen und Hoffen zum Beweisen und Handeln. Lieber Amir, schön, dass du da bist.
Hey, vielen, vielen Dank, Markus, für die Einladung und was für eine tolle Anmoderation.
Ja, für alle, die jetzt draußen zuhören, wir haben ja hier die Macht. Wir haben ja die Macht über das Schnittwerkzeug. Und ich habe tatsächlich 3 Anläufe gebraucht, bis wir diese Anmoderation erstmal richtig im Kasten haben.
Ja, es lief alles wie am Schnürchen.
Ja. Wie am Schnürchen, ja. Lieber Amir, ich freue mich echt auf unser Interview, weil du bringst etwas mit, nicht nur eine tolle Persönlichkeit. Wir kennen uns jetzt schon seit längerer Zeit tatsächlich. Ich glaube, seit 2023 haben wir uns kennengelernt.
Ja, kann sein.
Und neben deiner tollen Persönlichkeit, und ich schätze dich wirklich sehr, bringst du aber auch inhaltlich sehr viel mit Protabo, was du gegründet hast, weil ich glaube persönlich, dass du mir damals, wenn ich früher davon gewusst hätte, in meinem früheren Leben als Betriebsleiter, hättest du mir echt weiterhelfen können. Aber jetzt sind wir halt da und versuchen zu retten, was noch zu retten ist und versuchen vielen näher zu bringen, was Protabo denn kann. Und ja, da geht's heute in dieser heutigen Folge drum. Freue ich mich.
Super, hey, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich auch.
Kennst du denn Gastronomen, Unternehmen in der Gastronomie, die schon bereits durch solche Kontrollen viel Geld gezahlt haben, weil sie irgendwelche Vorgaben nicht eingehalten haben?
Ja, natürlich, total. Also viel Geld zahlen und dass es teuer wird, das ist ja immer so ein bisschen relativ. Ja. Du zahlst ein bisschen Bußgelder, das ist die eine Seite der Medaille. Du zahlst aber natürlich auch mit einem Defokus. Ja. Du kannst dich nicht mehr auf dein Geschäft fokussieren. Du zahlst mit Zeit, du zahlst mit Ad-Hoc-Investitionen bis hin zu, wenn du jetzt in Richtung Hygiene denkst, hast du ja auch schon Betriebsschließungen, die regelmäßig stattfinden. Das ist dann natürlich dann ungünstig für die Marke. Oder aber auch ungünstig für dein Business selbst. Also du zahlst vielfältig und dauerhaft. Und davon machen wir uns nicht vor. Ja, davon gibt es genug. Ja, und ich habe einige kennengelernt auf der Reise.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich, weil vielleicht denken jetzt viele da draußen, ach ja, wenn sie kommen, dann gibt es erstmal nur eine Verwarnung, so ein bisschen höchstens Bußgeld, aber in erster Linie kriege ich erstmal eine Verwarnung und dann kann ich ja immer noch was machen. Aber dann reißt du dich ja, weil du vielleicht dieses ganze Thema brachliegen hast, reißt du dich aus dem Alltag raus, aus deiner Strategie, aus deinem Doing, das, was du jetzt gerade vorhast, und musst dich erstmal darum kümmern. Deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Hinweis, weil dann musst du es tun. Und du bist nicht mehr selbstbestimmt einfach in dem, was du tust, sondern auch wenn es vielleicht erstmal nur eine Verwarnung gibt. Das finde ich ein ganz wichtiger Hinweis.
Total. Und das ist ja auch so, dass es ja meistens so eine Ohnmacht gefühlt ist. Du hast es ja vorhin in der Anmoderation gesagt, das ist ja auch das, was ich erlebe. Ne? Die Kontrollen die Kontrolleure kommen, die haben da irgendeine Idee, die sehen Themen unterschiedlich, betrachten das anders, sind keine Unternehmer, ja, die haben ganz andere Perspektive und am Ende musst du auch noch ein Bußgeld zahlen und ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, aber es gibt ein Register und wenn du eine gewisse Bußgeldhöhe erreicht hast, die ändert sich auch. Ich glaube, aktuell ist sie bei 400 Euro, dann bist du in diesem Register dokumentiert und wirst für 2 Jahre da eventuell schlechter bewertet, hausintern, also nicht eventuell, ganz sicher schlechter bewertet. Du hast mehr Kontrollen und es gibt erste Banken, die bei Lebensmittelunternehmern auf diese Register zugreifen, um zu prüfen, ob die Kreditwürdigkeit auch, ob das vom Risiko her, ob das passt oder ob der Zins erhöht werden muss.
Okay, das ist auch, finde ich, ein wichtiger Hinweis und nachvollziehbar, wie ich finde, weil so sieht man ja, okay, macht er seinen Job ordentlich, kümmert der sich auch um alle Themen, die seinen Betrieb betreffen und finde ich nachvollziehbar, absolut. Aber vielleicht holen wir unsere Hörer und Hörerinnen, ich hatte es leicht geteasert, worum es bei Protabo geht, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen mehr im Detail beschreiben, was Protabo genau macht und ja, warum habt ihr das gegründet?
Ja, hey, super Frage. Warum? Die kriege ich immer wieder gestellt. Hey, also wir haben Protabo damals gegründet, weil wir das Rückgrat unserer Gesellschaft stärken wollten. Und wir glauben, das sind die kleinen und mittelständigen Gastronomen und Hoteliers. Und unser Gefühl war, sie werden einfach von Bürokratie erdrückt, sei es durch Nachzahlung beim Finanzamt, sei es durch Gewerbekontrollen, sei es durch Aufsichtsbehörden. Und wir sind angetreten, um Betriebe von diesen Hürden zu befreien und damit sie einfach und sicher ihre Ideen umsetzen können oder wachsen können. Wenn du das halt ernst meinst, dann kommst du an so eine Komplettlösung nicht vorbei. Und genau das haben wir geschaffen. Eine Lösung für Arbeitsschutz und Hygiene, die auf so Säulen ruht wie Software, Sensorik, E-Learning und Betriebsausstattung, die alles aus einer Hand kommt, inklusive ein bundesweites Netz von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit, sodass du dich im Prinzip zurücklehnen kannst und rechtssicher aufgestellt bist. In maximal einen Tag, je nachdem, wie stark man da reingehen muss. Also von Zero to Hero in one day.
Es ist, finde ich, hatte das Thema auf der Agenda und ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Hab damals im Krankenhaus gearbeitet und dann war die Berufsgenossenschaft da und hat mal geguckt. Die Berufsgenossenschaft ist wieder gegangen, weil sie gesagt hat, okay, Herr Wessel, Sie haben ja hier gar nichts. Und ich habe das tatsächlich nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, habe das ein bisschen stiefmütterlich behandelt und du wirst es wahrscheinlich bei vielen deiner Kunden dann auch so kennen. Und dann stand ich erstmal da und musste das ganze Thema von Grund auf, also das war was vorhanden, aber das war circa 20 Jahre alt und war nicht mehr zeitgemäß, passte nicht mehr zu den Mitarbeitern, was ich hatte und es passte nicht mehr zum Betrieb und zu der Produktionsweise. Das heißt, ich musste das ganze Thema neu ausrollen und das hat mich so viel Gedankenkapazität gekostet, weil immer wenn ich dann diesen Betrieb betreten habe, hatte ich im Kopf, ah verdammt, jetzt musst du das auch noch machen und ich habe aber gar keine Ahnung, wie ich das jetzt angehen soll. Ich kann kochen, bestellen und Rezepte schreiben, jetzt einfach gesagt, aber ich weiß doch nicht, wie ich das Thema angehe. Und das war für mich damals ein Riesenproblem, deswegen habe ich vorhin in der Anmoderation gesagt, es wäre schön gewesen, wenn wir uns schon ein bisschen früher kennengelernt hätten. Ja, und das hat mich damals echt Fokus gekostet. Deswegen kann ich da echt aus der eigenen Erfahrung sprechen, dass wenn ich dann den Verbandskasten, um nur ein Beispiel zu nennen, und du hast mir das ja schon mal ein bisschen im Detail gezeigt, wenn ich aus dem Verbandskasten ein Produkt rausnehme und das dann dokumentiere, dass irgendjemand sich verletzt hat und dann automatisch, ohne dass ich irgendwas tun muss, diesen Artikel, den ich verbraucht habe, zugeschickt bekomme und dann den Verbandskasten wieder füllen kann. Vollkommen automatisiert. Alleine, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie detailliert Protabo strukturiert ist. Du hast gesagt, dass das nächste Jahr teuer wird, beziehungsweise du hast mir so ein, zwei Hinweise gegeben für die Vorbereitung dieses Interviews und mit meiner Recherche zusammen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir nächstes Jahr echt gucken müssen und dass wir vorsichtig sein müssen und dieses Thema angehen müssen.
Ja, total.
Erzähl doch mal, was genau auf uns zukommt.
Ja, das war ja eigentlich auch so die Initialzündung, ja, für dieses Podcast, ne? Weil du sagst, das ist ein Thema, das hat eigentlich keiner im Blick, ne? Also absolut. Lass uns mal kurz die letzten Jahre in den Blick nehmen. Da war der Fokus für die Gastronomen klar, irgendwie organisiere E-Learning organisiere, irgendwie diese HACCP-Dokumentation. Jetzt ist es relativ neu, relativ seit 2, 3 Jahren hast du ja Sensorik, um diese Prozesse noch zu automatisieren. Das machen wir ja auch alles und das war wichtig und hat geholfen, Nachweise bei Kontrollen in Hygiene und Schulung besser in den Griff zu haben. Aber das reicht nicht mehr. Seit 2026 rückt ein Bereich nämlich in den Mittelpunkt, den viele bislang einfach komplett unterschätzt haben. So ein richtiger Blindspot, und das ist das Zauberwort Arbeitsschutz. Die Zahlen sind eindeutig, die Behörden müssen künftig ab 2026 5% aller Betriebe pro Jahr kontrollieren. Und vorher waren das 0,5, das ist eine Verzehnfachung. Ja, was heißt das jetzt aber praktisch, ne? Also die Unternehmer kennen das alle da draußen. Die Prüfer fragen nach Gefährdungsbeurteilen pro Bereich, ja. Die schauen sich, ob du Betriebsanweisungen für Messer und deine Gefahrenstoffkataste hast, ob du Fritteusendokumentation sichtbar hast, ob du Unterweisungen nicht, wie es die meisten auch anbieten, out of the box, sondern standortbezogen hast, ne? Ob die mehrsprachig sind, ob du Ersthelfer, Brandhelfer benennen kannst, ob du Wartungsprotokolle hast, ja, für Duntabzug, Elektro, ASA-Sitzung. Hey, das ist ein Riesenkatalog, und das wird so im Prinzip die neue Realität sein. Und diese Lücken kosten, wir haben darüber gesprochen, nicht nur Bußgelder, sondern einfach auch diese ganzen Ad-Hoc-Einsätze, ne? Und darum sage ich ganz klar, die alte Welt, E-Learning, HACCP und ein paar Sensoren ist wichtig, aber einfach nicht mehr ausreichend. Und die Zukunft ist wirklich, Arbeitsschutz und Hygiene zusammenzudenken, prüffest, ganzheitlich. Und nur so wird aus Kontrolle Routine und kein Stressfaktor mehr.
Okay, habe ich verstanden. Aber glaubst du, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die Prüfer, die uns jetzt heute überprüfen, die sind ja eh schon absolut ausgelastet, überfordert mit dem. Tut denn der Staat etwas, um mehr Prüfer zu organisieren? Also glaubst du, es ist realistisch, dass sie das einhalten können, dass sie das schaffen?
Ja, total wichtige Frage, Markus. Ja, also es sind nicht die gleichen Prüfer. Fangen wir mal damit an, ne? Wir haben ja beim Arbeitsschutz 2 Behörden, die parallel prüfen dürfen, unabhängig voneinander. Und das ist einmal die Berufsgenossenschaft aus der Versicherungsperspektive und einmal die Landesaufsichtsbehörden für Arbeitsschutz. Und das Gesetz, die Novelle für dieses Gesetz ist 2021 im Arbeitsschutzgesetz dokumentiert. Ja, also wenn ihr euch den Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 22, 23, Absatz 2, ich weiß es nicht, müsst ihr mal reinschauen, euch anschaut.
Packen wir in die Shownotes.
Ja, packen wir in die Shownotes, ja, gerne. Das ist seit 21 gab es die Gesetzesgrundlage, und seitdem bauen die Mitarbeiter auf. Es wird nicht so sein, dass natürlich mit Startschuss 26 alle Behörden bundesweit das Personal aufgebaut haben. Ne? Es ist aber eine ganz klare Marschrichtung. Das war ein Riesenproblem damals, dass es kaum Arbeitsschutzkontrollen gab. Und das ist eine ganz klare politische Marschrichtung, und die wird eher verschärft als verkleinert und vereinfacht. Das heißt, wir haben gerade drüber gesprochen, möchte mich da nicht nochmal sozusagen im Kreis drehen, aber ab 2026 reicht halt nicht mehr nur HACCP und E-Learning und irgendwelche Sensoren. Das ist das, was ich meine. Du musst ab 26 das Thema Arbeitsschutz und das Thema Hygiene komplett jetzt denken. Und bis jetzt konntest du Arbeitsschutz ein bisschen schon runterfallen lassen aus dem Prozesskatalog, ja. Außer du bist ein ganz großer. On scale kriegst du das sowieso gar nicht organisiert, wenn du das nicht mit dem System machst.
Und der Zeitinvest ist ein Tag. Also den wird man ja wohl investieren können, damit man dann im nächsten Jahr nicht so viel Stress hat oder gar keinen Stress im besten Fall mehr.
Ja, also wenn du mit Protabo arbeitest, um Gottes Willen. Ne? Es gibt da drüben, da draußen noch andere Setups. Ich meine, was macht Protabo? Wir haben ja viele, viele Ketten zusammengebracht. Jede dieser Kette, jede dieser Einzelbereiche kannst du auch selbst heute mit Beratern externerweise oder mit anderen Software organisieren. Also ich meine, wir erleben es ja heute schon, dass dieses, entschuldige, wenn ich es so sage, App-Zoo, ne? Also so jeder hat viel zu viele Apps irgendwie vom Gefühl her, und das ist einfach so, dass du irgendwie mal schauen musst. Wir haben das Thema gehabt von Ohnmacht in die Eigenmacht, ne? Also zu viele Apps, zu viele Systeme, ja, bringen dich auch in so eine Ohnmachtssituation, ne? Und da geht es ja auch wieder zurück in die Eigenmacht.
Erstmal, bevor ich dich frage, ich habe gleich den Punkt, wie funktioniert denn dieser Wandel, aber erstmal noch eine persönliche Geschichte. Ich bin ja gerade sehr viel beim Thema künstliche Intelligenz unterwegs, beschäftige mich viel, was da draußen vor sich geht und gucke, was können wir denn für unsere Branche nutzen. Und dort bin ich über viele Baukästen gestolpert, über viele Lösungen, wie man halt ganz, ganz einfach Apps bauen kann. Gibt's, keine Ahnung, unzählige KI-Tools. Ich habe gedacht, okay, jetzt so eine eigene Küchenherde-App, das wäre doch cool. Aber ich habe mich später auch dagegen entschieden und genau deswegen, wegen dem, was du gerade sagst, ich kann den Leuten nicht noch antun, noch eine App auf ihr Smartphone laden zu müssen und noch eine App nutzen zu müssen. Ich belasse es dabei, so wie es jetzt gerade ist und spare mir das, um halt niemanden da noch zu überfordern mit einer Küchenherde-App, die vielleicht überflüssig ist.
Auf keinen Fall überflüssig, um Gottes Willen. Nein, also es ist ja schon richtig, die Frage ist halt einfach nur, braucht man so viele Einzelsysteme, ja? Macht es Sinn, einfach auch an der Stelle zu entschlanken, um die Systeme miteinander auch sprechen zu lassen, ja? Und ich meine, bei Protabo, wir haben ja nicht nur eine Software, wir haben nicht nur Hardware, du hast es angesprochen mit Erste-Hilfe-Kästen und Feuerlöscher und Sensorik, die wir überwachen, austauschen, sondern wir haben ja auch noch einen ganzen Bereich Service. Das heißt, wir bringen hier den Betriebsarzt mit, wir bringen die Fachkraft für Arbeitssicherheit mit, wir befreien die Gastronomen von den ganzen ASD-BGN-Kosten. Demnächst sogar, da arbeiten wir übrigens mit dran, dass die Gastronomen sogar BGN-Beitrag reduziert bekommen, dadurch, dass sie diese Leistungen vorab erbringen. Also das ist viel, viel mehr und das ist auch fair, wenn du ein größeres Unternehmen bist, tech-orientiertes Unternehmen bist. Ich denke da an Loco Chicken zum Beispiel. Ne? Die sind stark aufgestellt, die machen ihre eigenen Systeme. Also das ist aber nicht die Realität für die Gros der Gastronomen da draußen. Dementsprechend ist das ein anderes Setup. KI ist wunderbar. Ja? Wir werden vielleicht noch über KI sprechen. Da habe ich auch eine dedizierte Meinung zu. Aber KI wird am Ende nicht deine Spülmaschine ausräumen. Außer du hast mal einen Roboter. Ja? Und du kannst natürlich auch KI-Experte werden und deine eigenen Apps bauen. Die Frage ist halt, was du willst. Ja, wenn du ein Multiunternehmer bist mit verschiedenen gastronomischen Betrieben, dann ist Fokus on Operation Excellence vielleicht eher dein Thema, anstatt KI-Tools bauen. Das ist eher so was für dich, Markus, ja, um das der Welt zu präsentieren, was es Neues gibt. Ja, also das ist ja so ein Aufgabenbereich, das du ja auch hast, ja, das Neue zu entdecken.
Ja, genau. Aber jetzt in dieser Welt, in dieser Unmenge an Lösungen, die gerade auf uns zukommt, den Überblick und den Fokus zu behalten, das gehört ja auch dazu und sich nicht irgendwo ablenken zu lassen von dieser Vielfalt. Da kämpfe ich teilweise wirklich mit, weil ich lasse mich natürlich für dieses Thema gerade sehr stark begeistern, freue mich darüber, aber dann halt vor lauter Begeisterung auch nicht den Fokus zu verlieren, ist halt auch für mich persönlich sehr wichtig, damit ich halt genug Zeit übrig habe und investieren kann, um da draußen aufmerksam zu machen auf alles, was für uns wichtig ist. Aber das kriege ich schon hin, habe mich schon das ein oder andere Mal verrannt tatsächlich und viele, viele Stunden investiert in irgendwelche Dinge, was völliger Blödsinn war, aber man lernt ja auch. Ne?
Das ist eine Rabbit Hole, ja, da kommst du nicht mehr raus, wenn du einmal dich da reindenkst.
Du hast mir mal eine schöne Geschichte erzählt von einem Franchise-Nehmer, 12 Restaurants und ich fand die richtig spannend. Würdest du die auch mal hier im Podcast mit uns teilen?
Klar, natürlich, ja. Ja, das war eine Geschichte, wie sie es eigentlich oft vorkommt bei uns. Also mittlerweile eben öfters, muss man sagen, leider. Und ob das jetzt Einzelgastronom war oder nicht, aber bei dem war das sehr prägnant, weil der war vor 2 Jahren bei uns am Stand. Ja, da hat er noch keine 12 Betriebe gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Und war bei uns da und wollte das Thema HACCP-Checklisten. Wir haben auch über das Thema Arbeitsschutz gesprochen und seine Einstellung ist die Einstellung eines skalierenden Franchise-Systems gewesen, ja. Das heißt, so wenig wie möglich erstmal jetzt in die Kostenseite investieren, ja, um solche Non-Revenue Operations, also Maßnahmen, die eigentlich nicht zu Geld führen, ja, irgendwie zu investieren. Und wir haben da philosophisch uns ausgetauscht. Am Ende meinte er kommt auf mich zu, wenn er da bereit ist, ja. Zwei Jahre später, das ist jetzt eine ganz aktuelle Geschichte, die ist keine 3 Monate alt, ja doch ziemlich genau 3 Monate jetzt, ist es so, dass wir Anruf und E-Mail und bitte melden. Und wir haben reagiert von der Mitarbeiterin und haben uns gefreut, dass sie wieder an uns gedacht haben. Die Realität war, die hatten 2 Kontrollen, interessanterweise Arbeitsschutzkontrollen, muss man noch dazu sagen, ja. Und einmal tatsächlich auch nochmal die 2. Behörde für das Thema Hygiene mit am Start. Das hat sich dann so reingebrochen und waren einfach völlig überfordert. Also genau das, was 2026, was wir angeteasert hatten, ja, waren völlig überfordert. Und die kamen dann unter Druck. Teams wussten nicht weiter. Das ist im Prinzip ein Franchise, ihr müsst es vorstellen, das sind 2, 3 Leute, mehr sind da nicht, ja, pro Laden vor Ort. Teams wussten, waren überfordert, die Betriebsleitung war überfordert und der Geschäftsführer, der hat halt seine Fristen gehabt. Also es sind knallharte Fristen, ewige, viele Seiten an Aufgaben und ja, so kam er zu uns. Wir haben am Ende das Ganze weitergegeben an unsere Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Behörden kontaktiert haben und gesagt haben, ab jetzt übernehmen wir. Und wir haben den Druck rausgenommen, wir haben in absoluter Rekordzeit an allen Standorten wirklich Begehungen gemacht, die Dokumentation aufgesetzt, die ich vorhin genannt habe, die Setups umgesetzt, Betriebsleiter geschult. Parallel hat unser Service-Team Ersthelfer- und Brandhelfer-Schulungen organisiert vor Ort. Ja. Das Ergebnis war natürlich grandios. Ja. Das geht runter wie Öl, wenn du das so hörst, wenn der einer Kontrolleur dann in der Behörde sagte, also ihr seid jetzt gut aufgehoben, ihr seid jetzt bei Protavo. Und wenn man das dann sozusagen rückgespiegelt bekommt, dann ist es natürlich toll, dass du irgendwie 2018 eine Idee hast dann, und heute dann merkst, das kommt an. Ja? Und das ist leider eine Geschichte, die immer wieder passiert. Heute sind sie bundesweit sicher aufgestellt, die Behörden sind zufrieden und er hat gemerkt, man muss es ganzheitlich denken und sonst ist es ein Stressfaktor.
Vor allem finde ich, da hängt ja auch immer viel dran. Also nicht nur beim Thema Arbeitssicherheit, dass es den Mitarbeitern gut geht. Es hängt auch viel dran, woran man denken muss, was man tun muss. Und immer wenn ich dieses Thema bespiele, dann habe ich immer häufig die Rückmeldung, ach, bleib mir weg damit. Hier, ich muss Geld verdienen oder neue Aufträge oder wir müssen den Wareneinsatz senken und so. Ne? Also ganz viele andere Projekte. Und das wird immer beiseite geschoben. So wie es bei mir damals auch war, also dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, das lässt sich ja abdecken mit dem, was ich vorhin erzählt habe. Ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ich habe auch jetzt vor kurzem, habe ich mit 2, 3 Kollegen gesprochen, ehemaligen Kollegen und habe gesagt, hör mal zu, wie bist du denn bei dem Thema aufgestellt, wie schaut das bei dir aus? Da hatten wir uns gerade kennengelernt, beziehungsweise hast du mich dann ein bisschen mehr abgeholt und ich war ja dann Feuer und Flamme, was Protavo betrifft. Und die haben aber auch gesagt, nee, komm, ich habe jetzt erstmal andere Themen, also nett und freundlich, ich kann mich gerade echt nicht darum kümmern. Und das finde ich halt immer das Schwierige, weil am Ende des Tages sägt sich der Kollege oder die Kollegin in die Hand oder irgendwas anderes passiert halt mit unseren Mitarbeitenden. Und das ist halt der Kern der Sache.
Ja, total. Also wenn wir das, ich meine, man kann das aus 2 Perspektiven betrachten und es ist unternehmerisch völlig fair, muss man sagen, aus meiner Sicht zu sagen, hey, I don't care. Ne? Das ist ja eine unternehmerische Freiheit, die du da hast. Ne? Es gibt aus meiner Perspektive 2 Blickwinkel. Es gibt einmal natürlich den Gesundheitsschutz. Ne? Da sägst du dir perspektivisch immer ins eigene Fleisch. Ne? Wenn du irgendwie Leute hast, hatten wir auch schon, ja, die dann Finger verloren haben. Also Fingerkuppe hat er verloren tatsächlich, der eine. Der ist dann weg. Ja? Der ist dann im Krankenhaus. Das ist Hochsaison. Hol dir erstmal einen neuen Koch. Also, das macht schon Sinn, da die grundlegenden Themen abzudecken. Die andere Perspektive ist natürlich das Thema Operations. Ja? Du musst schon schauen, aus meiner Sicht als Unternehmer, unabhängig davon, ob du Gastronom bist oder nicht, als Gastronom ganz besonders, ja, dass du deine Operations so effizient wie möglich gestaltest. Ne? Also, und deine Revenue Operations, also das, was am Ende zu Cash führt, deswegen ist es eine total legitime Perspektive, wenn du das gerade erzählst, ne? Dass jemand sagt, ich habe jetzt hier ein anderes Thema und Compliance ist aber auch Teil der Operations, ne? Und wenn du skalieren willst, wenn du mehrere Läden aufmachst, dann kriegst du diese ganzen Compliance-Themen nicht gelöst, wenn du das Stück für Stück und stiefmütterlich behandelst. Wenn du alleine bist, kriegst du das nicht gelöst, ja, weil du einfach meistens Zeitprobleme hast. Ne? Und Operations Excellence in diesem Fall heißt ja dann auch für den Einzelunternehmer, dass sein Laden ohne ihn funktioniert. Ja? Für so einen Multibetrieb wahrscheinlich, dass im Prinzip er durch die verbesserten Prozesse bessere Margen erzielen kann, ohne mehr Umsatz. Für einen Filialbetrieb, dass die Ramp-Up-Zeiten, ja, und dass die Systeme funktionieren, überall gleich. So hat jeder ein anderes Setup, aber es ist immer Arbeitsschutz, Hygiene und etc., weitere Compliance-Themen, die du mitdenken musst. Ne? Und ich glaube, ich schließe es mal ab mit so einer Analogie, ich glaube, Arbeitsschutz und Hygiene und HACCP und Checklisten und all diese Themen, die ihr kennt, sind wie Öl oder Sand im Getriebe. Hast du es organisiert? Ist es Öl? Dein Motor läuft? Hast du es organisiert? Ist es Sand? Und bei der nächsten TÜV-Prüfung, die kommen wird, und die wird kommen, ja, fällst du durch. Und dann musst du wieder nacharbeiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild, was du mitnehmen kannst, ja. Hast du es organisiert? Kommst du weiter und bist schneller? Ja, hast du es nicht organisiert, bist du beim nächsten TÜV raus und musst nacharbeiten.
Und zu wenig Öl, also aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, zu wenig Öl, dann bleibst du irgendwann stehen, hast einen Kolbenfresser, hast dich gewundert mit 18 Jahren, warum dieses rote Lämpchen ständig leuchtet und stehst dann auf einmal 50 Kilometer vor München, weil das Auto nicht mehr fährt und der ADAC muss dich abholen und frag dich, ob du sie noch alle auf dem Zaun hast, warum du kein Öl nachfüllst, wenn da die Lampe leuchtet.
Ja, ich kenne das gut, ja. Meine Autos haben auch alle Lampen geleuchtet. Ich hatte einfach kein Geld, ja.
Ich hatte auch sehr viele persönliche Beziehungen zu meinen Autos, die dann später, die Beziehung wurde zerstört, meistens wirklich vom TÜV tatsächlich.
Hoffentlich passiert das nicht hier mit der Analogie, ne? Die Restaurants werden nicht zerstört von Arbeitsschutzkontrolleuren oder Hygienekontrolleuren.
Deswegen sind wir ja da und deswegen sprechen wir über das Thema und hoffen, das geht ja jetzt nicht darum, wir können ja jetzt nicht erzählen, wie es so im Detail alles funktioniert, dafür ist diese Podcast-Folge einfach zu klein, aber wichtig ist und das ist so unser Anliegen jetzt mit dieser Folge, dass wir so einen kleinen Appetizer euch liefern und dass ihr vielleicht so einen Anhaltspunkt habt da draußen, wie man dieses Problem, wie man diesen Sand aus dem Getriebe rauskriegt und dann später am besten Fall in die Shownotes einmal reinklickt und dann Armin anruft und mal guckt, dass man da alles wieder schön ölig macht.
Ja, grundsätzlich gut. Sonst ist es auch gut, das einfach zu organisieren. Ja. Also mich anrufen dürfen sie immer alle. Ja.
Wir packen deine Kontaktdaten natürlich auch mit in die Shownotes, aber in erster Linie geht es halt auch darum, dass wir aufmerksam machen, hey, schaut im nächsten Jahr, stellt euch da mal auf, nehmt das Thema mal mit, wie ihr es dann auch löst. Das ist natürlich eure Sache, aber seid sensibel für die Situation, die da kommt. Thema KI. Wir hatten gerade schon mal kurz drüber gesprochen und du hast ja gesagt, okay, da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Wie sieht denn das in Zukunft aus? Wird KI bald unsere Compliance-Aufgaben übernehmen oder wie sieht das, was denkst du?
Ja, also ich meine, das ist ein Thema, damit beschäftigen wir uns total und wir haben auch natürlich erste KI-Elemente, die wir auch demnächst hoffentlich zur Internorge dann vorstellen und mit in das Produkt nehmen. KI ist natürlich ein Co-Pilot, ne, um bei unserem Auto zu bleiben, aber der Fahrer ist er nicht, ja, und wird es auch nicht sein. Ne. Was KI kann, sind Sensoren auslesen, ja, Abweichungen erkennen, predictive zu sein, ja, automatisch vielleicht zu dokumentieren. Das ist da, wo wir jetzt gerade noch zusätzlich hinarbeiten. Du kannst mit KI, also optischen Sensoren und KI, kannst du Verhaltensweisen, die ungünstig sind, dokumentieren und sozusagen in die Schulung mit reinfließen. Du kannst mit KI Gesetzesänderungen, ja, identifizieren, wo die KI hingeht und in unserer Software dann für dich deine Unterweisungen anpasst, deine Dokumentation anpasst, ja. Papierberge können in Sekunden in Audit Reports gehen, ja. KI wird aber für dich am Ende nicht den Betriebsarzt ersetzen. Es wird nicht die Fachkraft für Arbeitssicherheit ersetzen. Es wird nicht die Putzaufgaben, die in deinem Dokumentation sind, übernehmen. Ja? Also dementsprechend ist die Schönheit der Gastronomie aus meiner persönlichen Sicht die Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Und das ist KI-safe. Ja, also wenn ich heute irgendein Business gründen möchte, wo ich KI-safe bin, ja, dann ist Gastronomie ganz weit oben. Und das ist das Thema mit KI. Also ich glaube nochmal, sie ist wie so ein Beifahrer, der dich warnt, Achtung, da vorne kommt ein Schlagloch. Das Lenkrad bleibt beim Gastronomen. Standards setzen, Kultur vorleben, Verantwortung tragen. Das kann keine Maschine abnehmen. Die Zukunft ist also eine Mischung aus KI, die Routinearbeiten unsichtbar macht und Gastronomen so eine Richtung vorgibt. Und das Ergebnis weniger Blindfood, mehr Klarheit und Kontrollen. Hoffentlich, dass es fast schon langweilig wird, damit du nur noch Kundenbeziehungen pflegen kannst.
Ja, müssen wir eigentlich mit dem Schlusswort müssten wir jetzt abschließen. Das war so schön formuliert, aber ich finde ganz wichtig, wenn wir beim Thema KI sind, und du hast es gerade gesagt, es ist ein People-Business, Mensch zu Mensch, und ich möchte darauf einfach nur noch mal kurz aufmerksam machen. Unsere Branche, alles, was wir tun im Gastgewerbe und egal, was für eine Gastronomie wir betreiben, wir sind so wertig heute schon und wir werden so wertvoll für die Zukunft sein, wenn die KI noch mehr Einzug hält, weil die Kommunikation verändert sich dann ja auch wieder. Die KI, die spricht mit KI, Telefone werden von der KI übernommen, das heißt, die KI spricht mit unseren Gästen und bei uns findet dann dieser richtige Austausch statt in der Gastronomie. Da sitzen wir wieder am Tisch, tauschen uns aus, sprechen miteinander. Also dort haben wir die Verbindung, was du gerade sagst, die Verbindung zum Menschen. Deswegen KI immer als diesen Co-Piloten betrachten und wie wertig wir auch tatsächlich sind mit unserem Business, weil bei uns finden Emotionen, Austausch, Verbindung, das findet bei uns zukünftig noch mehr statt, finde ich.
Ja, total. Und du musst ja überlegen, also ich meine, die Gastronomen, die ich kenne, muss man sagen, ja, also ich meine, die haben ja verschiedene Ansätze, ne? Aber es gibt ja im Prinzip den Ansatz in der Gastronomie, ich möchte so einen Raum schaffen, wo die Menschen sich wohlfühlen, ja, und dann das ist so ein Prinzip, da ist nicht, ich möchte ein System schaffen, wo ich mit KI alles automatisiere. Das ist ja nicht der Gedanke, ne? Und auf der anderen Seite hast du Franchise-Betriebe, ja, die freuen sich über KI, weil sie natürlich auch hier wieder durch verbesserte Standards mehr Zeit haben, um, man könnte sagen, Struktur, Qualität, das ist so ein bisschen, Struktur und Qualität liefert die KI, aber das Herz, das liefern die Menschen. Und das sind so die drei Elemente, Struktur, Qualität, Herz, das du mitbringen musst. Und ihr seht, Herz, ja, kriegt ihr nicht über die KI.
Wir haben ja jetzt, denke ich mal, unser Ziel erreicht, unsere Aufgabe erfüllt und haben gesagt, okay, schau mal, da kommt ein Thema nächstes Jahr auf unsere Branche zu. Was würdest du jetzt, wenn du einen Tipp geben könntest, was würdest du einem Gastronomen raten, der jetzt sagt, okay, ich leg morgen mal los, ich habe Zeit?
Also, ganz ehrlich, ich meine, ihr könnt euch damit beschäftigen. Du hast es vorhin gesagt, Markus, ne? Du kannst dich damit beschäftigen. Du hast es selbst gemacht, was für ein Riesenaufwand da hinten dran steckt, was für ein Defokus. On scale kriegst du das gar nicht organisiert. Aber ganz ehrlich, mal zwei Schritte zurück. Fang klein an, ne? Aber fang an. Such dir einen Bereich heraus. Zum Beispiel das Thema Gefährdungsbeurteilung, ja? Und arbeite dich da rein, stell dir auf, Step by Step, Betriebsanweisung, such dir irgendwas raus, beschäftige dich mit dem Thema, fang an. Und das ist wie beim Sport, ja, du musst nicht sofort den Marathon laufen, ja, fang mit einem Kilometer an, Hauptsache du läufst. Und das Schlimmste ist einfach zu warten und den Prozess nicht anzupacken. Ja, das ist ja die Schibaritis, ja. Wenn du Schibaritis aus schlechtem Gewissen machst, ist es schlimm. Wenn du Schibaritis aus einer Entscheidung, aus einer Haltung heraus machst, ist es okay, ja. Und dann wartest du, bis die Kontrolle vor der Tür steht. Und dann ist es halt wie Zähneputzen, ne? Wenn der Zahnarzt im Behandlungsraum ist, ne? Dann ist es zu spät. Ja, deshalb mein Rat wäre, heute anfangen, Schritt für Schritt. Und plötzlich läuft das auch alles von selbst, ne? Das ist das Thema. Ja, ich meine, das große Thema bei den ganzen Topics mit Compliance, das größte Problem aus meiner Sicht, was wir jetzt wahrgenommen haben, ist einfach die Verhaltensweisen der Menschen, die dich unterstützen müssen, ne, vor Ort. Ne, also denken wir jetzt an HACCP-Checklisten. Alles, was nicht Papier ist, ist eine Hürde. Also wenn ich heute ein Papier hängen habe und dann Unterschrift machen muss, ist es einfacher, als wenn ich mein Handy rausholen muss und eine App laden muss und mich einloggen muss und irgendwie was. Also alles außerhalb vom Papier ist eine Hürde. Ne? Und dann haben wir eine Verhaltensweise bei den Menschen. Das sind ja keine Leute, die kein die jetzt dir was Schlechtes wollen, aber wir haben einfach wahrscheinlich andere Themen, die dann sozusagen als Servicekraft sind, als pünktlich jeden Tag deine Checklisten zu machen. Und hier komme ich als Unternehmer nur dagegen an, wenn ich digitale Tools nutze, aus meiner Sicht, um nicht die Verhaltensweise groß zu verändern, sondern die Kontrolle zu haben, um ins Gespräch zu gehen, was ja unangenehm ist. Oder wenn ich, und das wäre so meine Empfehlung, einen Prozess etabliere, welcher heißt, es gibt einen Betriebsleiter, einen Schichtleiter für Service, es gibt den Küchenleiter und immer wenn der Schichtwechsel ist, müssen die Checklisten, die du aufgehangen hast, ob jetzt in Reinigung oder in Arbeitsschutz, erledigt sein für den Tag und abgegeben werden an den nächsten Schichtleiter, sonst kann die Schicht nicht beendet werden. Ja? Das heißt, durch solche Setups, ja, kannst du Qualität relativ einfach reinbringen, Compliance relativ einfach in den Alltag reinbringen und natürlich auch mit so einer Pflicht verbinden. Also Schichtübergabe kann nur stattfinden, wenn die Checklisten komplett sind. Oder du nimmst einen anderen Weg und sagst, verantwortlich ist der Küchenleiter oder der Betriebsleiter oder wer auch immer und der geht bei Schichtstart und bei Schichtende hin und überprüft, ob alles vollständig ist und geht ins Gespräch. Aber dieses Loslassen, da bringt dir halt auch digitale Tools nicht viel, ja, weil das funktioniert dann auch nicht. Also wenn du nicht dokumentierst, wenn du nichts machst, dann ist es egal, was du nutzt.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar bei euch steht ja jetzt was Neues an, eine Neuigkeit, die mir damals auch sehr viel graue Haare bei mir vermieden hätte. Thema Gesundheitspass. Gesundheitszeugnis. Was hat es damit auf sich?
Das ist so neu, das ist so brandheiß, dass wir das jetzt schon liefern. Okay, fine, let's do it. Ja. Also, eigentlich war das irgendwie der logische nächste Schritt in unserem E-Learning. Wir haben uns auf die Gastronomie spezialisiert und bieten da heute Pflichtunterweisungen mehrsprachig, digital und automatisch an. Und mit dem Gesundheitspass sozusagen kam der Meilenstein. Wir haben im Prinzip die offizielle Genehmigung erhalten, die Infektionsschutzbelehrung nach Paragraph 43 und 42 komplett digital anzubieten und den Gesundheitspass sozusagen im Auftrag der Behörde digital auszustellen. Das ist ein Meilenstein, das ist ein Riesenpunkt, ne? Weil für Mitarbeiter bedeutet das natürlich die Belehrung online in 20 Sprachen, ohne App, mit so einem Ident-Verfahren und Zertifikat am Ende. Früher musstest du natürlich oder heute noch in weiten Strecken persönlich zum Amt. Ja, Wartezeiten, Fahrtwege, Sprachbarrieren. Und für Betriebe heißt das schnelleres Onboarding, weniger Ausfälle, volle Rechtssicherheit. Ja, und das ist natürlich total, da sind wir total hooked, dass wir da nach Jahren des Kampfes die Erlaubnis erhalten haben und freuen uns sehr. Und ich sag dir Bescheid, sobald es veröffentlicht ist, ist nur noch ein paar Tage entfernt. Beziehungsweise zur Ausstrahlung, ich glaube, du strahlst ja nicht heute aus, ja. Mit der Aufnahme sollte dann auch das live sein.
Okay, wir packen den Link dazu auf jeden Fall in die Shownotes und vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Geschichte, was das Thema Gesundheitszeugnis damals auch liebevoll genannt, der Frikadellenschein genannt wurde. Ich war damals, glaube ich, 17 oder 18, habe dann angefangen, meine Kochausbildung zu machen und ich musste dann zum Gesundheitsamt nach Iserlohn. Ich habe in einem Raum gesessen, dort war so ein alter Röhrenfernseher noch. Dort habe ich mir dann diese Gesundheitsbelehrung, hat ungefähr eine Stunde gedauert, habe ich mir angeschaut und ich hatte ganz viele Menschen um mich herum sitzen, wovon ich die Vermutung hatte, dass in der deutschen Sprache das die Hälfte vermutlich nicht verstanden hat und es gab keine Übersetzungsmöglichkeit, leider damals. Und eine Erfahrung, das war meine persönliche Erfahrung und eine Erfahrung als Betriebsleiter in Küchen. Wir haben ja sehr viel auch mit Menschen zu tun, die als Quereinsteiger sagen, okay, ich mache es jetzt mal in der Gastronomie, habe ich jetzt Lust drauf, aber ich habe noch diese Infektionsschutzbelehrung, habe ich noch nicht gemacht. Okay, dann schickst du diesen Mitarbeiter, schickst du dann zum Gesundheitsamt oder wo es halt in der jeweiligen Stadt auch machbar ist. Aber du hast dann halt auch immer noch mit Sprachbarrieren zu kämpfen. Und ich hatte auch diese Hoffnung dann immer, dass dieser Mitarbeiter es selbst organisiert bekommt und schafft, dort einen Termin zu machen und dann diese Belehrung nach Paragraph 42, 43 auch zu machen. Und dann hatte ich den natürlich schon eingeteilt. Für den nächsten Monat, ab dem 1. konnte der Mitarbeiter für mich arbeiten, vorausgesetzt, er bringt dieses Gesundheitszeugnis mit. Und das war immer ein Hoffen für mich. wo ich aber auch das ein oder andere Mal enttäuscht wurde, weil der Mitarbeiter ohne Gesundheitszeugnis kam. Also das war für mich immer ein Problem und diese Sicherheit hätte ich dann, wenn ich das über die Plattform laufen lasse.
Ja, total. Also es ist halt auch so, dass du sagst, ich stelle den eine halbe Stunde später, kann er starten. Ne? Also eine halbe Stunde später hat er sein Zertifikat und kann starten. Das ist also, die Ramp-Up-Time ist immens in diesem Aspekt. Die Sicherheit ist immens, also bis zu 20.000 Euro Strafen werden verhängt. Mitarbeiter können bei Kontrollen rausgenommen werden. Ja, das heißt, du verlierst den in den Tag und auch die operative. Ne? Also normalerweise, weißt du, es gibt verschiedene Setups, um das noch kurz abzuschließen. Du hast halt im Prinzip das Thema, das Unternehmen, dass die Mitarbeiter bezahlen. Ne? Das heißt, die Mitarbeiter gehen hin, zahlen Vorkasse, kriegen vom Unternehmen das Geld, Barauszahlung, Belegbuchung oder es wird vom Lohn abgezogen. Das sind Belegbuchungskreise. Bei uns gibt es einfach eine Rechnung. Da kannst du 100 Gutscheine kaufen, fertig.
Ne? Wunderbar. Das waren wirklich wichtige Insights von dir, Amir. Also erstmal ganz lieben Dank, dass du zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und die Kernbotschaft, die ist ganz klar. 2026 ist näher, als wir denken. Und wer jetzt nicht handelt, der zahlt im schlimmsten Fall später drauf. Aber wie du auch gezeigt hast, muss Compliance nicht kompliziert sein. Es kann sogar wirklich zum Wettbewerbsvorteil werden. Also wenn ihr mehr über Amir oder Protabo erfahren wollt, dann schaut gerne vorbei in den Shownotes. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos, die wir jetzt heute in der Podcast-Folge besprochen haben. Deswegen vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr wertvoll für alle Hörer und Hörerinnen da draußen und an euch. Wenn euch diese Folge geholfen hat und gefallen hat, dann würde ich mich freuen über eine tolle Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder auch bei Google. Und ja, ich würde sagen, danke Amir, schön, dass du da warst und bis zur nächsten Folge.
Vielen, vielen Dank, Markus, danke für die Einladung, ja, und bis zum nächsten Mal.
Danke, Amir. Ciao.